Ich freue mich, ich darf euch begrüßen zu der Apostelgeschichte und wir kommen heute zu der zweiten Missionsreise, die zweite Missionsreise des Apostel Paulus. Aber bevor wir da einsteigen, wollte ich erstmal so eine kleine Einleitung und als Einleitung mir was anschauen. Und zwar habe ich mich informiert, was die angesehensten Berufe so in den Augen der Menschen sind. Und es gab dazu tatsächlich eine Umfrage, zum Beispiel aus dem Jahr 2025 laut Statista. Und da haben sie die Leute gefragt, welcher Beruf ist denn so ein ganz besonderer Beruf, ein Beruf, den man bewundert, Menschen, die man bewundert, die in so einem Beruf arbeiten. Und das Interessante ist, oder das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, der erste Platz ist der Feuerwehrmann. Der Feuerwehrmann ist der Beruf, der in den Augen der Gesellschaft ganz besonders wertvoll ist. Und die Menschen, die das tun, die sind in den Augen der Gesellschaft Leute, die etwas ganz besonders Wichtiges tun. Als nächstes kommt dann, und das war jetzt dann für mich nicht mehr so überraschend, als zweites waren das die Krankenschwestern und auf dem dritten Platz waren es die Altenpfleger und auf dem vierten Platz kamen dann die Ärzte. Ich glaube, die Ärzte würde man mehr bewundern, wenn sie weniger Geld verdienen würden wahrscheinlich oder so. Also die Leute sind dann doch ein bisschen neidisch und so. Aber grundsätzlich ist es dann doch tatsächlich so, dass, wie ich das jetzt auch empfinden würde, oder? Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Interessant. Ich zum Beispiel habe so vor einigen Jahren in der Industrie gearbeitet, im Kundensupport. Und das ist ja auch ein ehrlicher Job, oder? Also ich würde jetzt sagen, das ist ein guter Job, ein ehrlicher Job. Ich habe mir Mühe gegeben in meinem Job. Aber trotzdem wurde dieser Job damals nicht so hoch bewertet, wie jetzt zum Beispiel der Job als Krankenpfleger oder als Altenpfleger. Warum bewerten wir den Job als Krankenpfleger oder als Krankenschwester höher als den Job, den einer da im Support tut? Der hat ja so vielleicht sogar studiert, hat richtig lange dafür gelernt, hat lange Jahre studiert, hat einen Master gemacht, kennt sich jetzt richtig aus, ist viel klüger. Und trotzdem wird dieser Job als Krankenpfleger oder als Altenpfleger viel, viel höher bewertet. Und ich meine, das ist jetzt eine rhetorische Frage. Ich hoffe, ihr wisst alle, warum das so ist, weil Menschen wertvoller sind als Sachen. Die Maschinen, die ich damals betreut habe, das ist natürlich, es geht um viel Geld, aber es sind nur Maschinen. Krankenpfleger helfen Menschen. Es gibt kaum eine ehrenvollere und wichtigere Aufgabe, als Menschen in der größten Not beizustehen, oder? Es gibt kaum etwas, was wertvoller ist als das. Ich kann mich gut erinnern, unsere Tochter hat sich den Arm gebrochen und wir sind ins Krankenhaus gekommen und wir waren sehr hilflos mit ihr. Also ich hielt sie auf dem Arm. Und sie hat so geweint, sie war noch klein, sie hat so leise vor Schmerzen geweint, sie hat ihren Arm so gehalten und der war richtig stark verbogen. Man hat direkt von außen gesehen, dass der gebrochen ist. Mein Problem war, ich konnte nichts machen. Ich stehe völlig hilflos vor dieser Situation. Es gibt nichts, im Endeffekt eigentlich nichts, was ich tun kann, um diese Situation wirklich nachhaltig zu verbessern. Das Einzige, was ich machen konnte, ist, dass ich mich ins Auto gesetzt habe und dass wir sie dort ins Krankenhaus gefahren haben. Und dann, als wir dort reingegangen sind, das war echt schön, die Krankenschwester, die hat das, wo sie das gesehen hat, die hat sofort riesiges Mitleid gehabt, die hat sich ganz schnell drum gekümmert, sofort dafür gesorgt, dass da ein Platz war und dann hat sie eine Ärztin geholt und die Ärztin, die ist gerade zur Schicht angetreten, die war noch nicht mal umgezogen, die hatte noch ihre draußen Kleider an, also war noch so komplett gar nicht so in weiß gekleidet und so. Und die hat sich dann direkt sofort drum gekümmert, schnell nach einem Raum geschaut, alles vorbereitet, schnell umziehen gegangen und wieder zurückgekommen. Aber die konnten ihr helfen, einem Menschen in der Not helfen, ein Leben bewahren, Schmerzen lindern, Schmerzen mittragen. Das ist das Edelste, was wir Menschen tun können. Heute kommen wir, wie gesagt, in die zweite Missionsreise. Und in der ersten Missionsreise, die ein paar Jahre vorher, vielleicht so drei, Jahre vorher, 3-4 Jahre vorher stattgefunden hat. In der ersten Missionsreise, da hat Paulus das Evangelium von Jesus sozusagen über die Grenzen der jüdischen Kultur getragen. Also das Evangelium hat sich den Weg gebahnt, raus aus dem jüdischen Volk hin zu allen Völkern. Auf einmal, das war die heutige Türkei, da ist Paulus dorthin und da waren alle möglichen Völker. Und die alle sind jetzt mit Jesus bekannt geworden. Die alle wurden jetzt, viele von denen wurden jetzt gerettet. Und dann kam der Galaterbrief, da musste man das verteidigen, also Paulus musste das verteidigen, dass die wirklich gerettet sind. Dann kam das Jerusalemer Konzil, da musste man auch nochmal dafür kämpfen, dass die wirklich gerettet sind, obwohl die so komisch aussehen und obwohl die so komische Sachen essen und obwohl die, was auch immer, ganz anders sind, als diese jüdischen Christen das gewohnt waren, trotzdem sind sie gerettet. Und jetzt, wo das bewiesen ist, jetzt kommt die zweite Missionsreise, ungefähr 49 bis 52 nach Christus. Also was auch immer Lukas mit einer kurzen Zeit meint, einige Zeit später, ein paar Monate, ein paar Jahre, wissen wir nicht. So, und jetzt geht es hier los auf diese zweite Missionsreise und auf dieser Missionsreise kommt das Evangelium jetzt bis nach Europa. Also das ist sozusagen der Sprung vom Evangelium bis nach Europa. Und so können wir uns das vielleicht merken. Die erste Missionsreise war eigentlich der Sprung raus aus dem jüdischen Volk, raus aus der jüdischen Kultur. Alle Kulturen dürfen dazukommen. Und jetzt die zweite Missionsreise, da geht es jetzt nach Europa. Da wohnen, wenn ihr Deutsche seid, wohnen da eure Vorfahren. Die haben Bäume angebetet und Menschenopfer gebracht. Die brauchten das. Die brauchten diese Botschaft. Und das Ganze fing aber nicht so riesig an. Also Paulus hat nicht gesagt, ich mache jetzt eine zweite Missionsreise und dann gehe ich bis nach Europa, sondern das Ganze fing eigentlich viel, viel kleiner an. Also wir lesen uns das mal durch in Apostelgeschichte 15, ab Vers 36. Ein edles Werk. Einige Zeit später, also einige Zeit nach dem Apostelkonzil, sagte Paulus zu Barnabas, komm, lass uns aufbrechen und all die Städte besuchen, in denen wir das Wort des Herrn gepredigt haben. Wir sollten sehen, wie es den Geschwistern dort geht. Also hier sehen wir Paulus, der ist dort in der Gemeinde in Antiochia und die hatten es gut. War bestimmt so eine Gemeinde wie hier, wo man sehr fröhlich ist miteinander und wo man sich lieb hat, wo man zueinander steht. Und Paulus hat es aber da nicht ausgehalten. Paulus hat es etwas gedrängt. Und ich habe mich dann erinnert, Paulus schreibt in seinen Briefen einmal, er sagt, mich treibt jeden Tag die Sorge um die Gemeinden um. Also so beschreibt er sein Leben. Er sagt, jeden Tag treibt mich die Sorge um die Gemeinden um. Und er sagt, wo leidet nicht jemand in einer Gemeinde und es tut mir nicht unheimlich weh? Wo gibt es nicht Probleme und sie machen mir unheimliche Schmerzen? Paulus liebte die Menschen, mit denen er zu tun hatte. Paulus war unterwegs, also in der ersten Missionsreise, und er hat dort Menschen kennengelernt. Und diese Menschen sind zum Glauben gekommen, die wurden gerettet. Sie kamen aus der Dunkelheit ins Licht. Da waren Götzendiener, die auf einmal Gott kennengelernt haben. Da waren Ehebrecher, die auf einmal von Jesus ein neues Leben bekommen haben und anders geworden sind. Und Paulus hat sich an die erinnert und hat gedacht, was ist wohl aus ihnen geworden? Hoffentlich sind sie nicht rückfällig geworden. Der Mensch, der aus der Finsternis gerettet wird, der ist immer noch in Gefahr. Die Welt ist hart. Das Leben als Christ ist gefährlich. Es gibt so viel Leid. Und Paulus fragt sich, werden sie festhalten am Glauben, den ich ihnen überliefert habe? Oder wird der Feind sie abhalten? Paulus sorgt sich um diese Menschen. Und daher kommt dieser Wunsch hier. Er sagt, wir müssen dorthin. Wir sollten sehen, wie es den Geschwistern geht. Wir müssen aufbrechen und all die Städte besuchen, wo wir waren. Wir müssen sehen, wie es den Geschwistern geht. Schaut mal, wenn wir in der Apostelgeschichte das lesen und wenn wir von den Missionsreisen lesen, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber bei mir ist es oft so, man bekommt ganz schnell ein schlechtes Gewissen. Also man hört dann, ja, Paulus, die sind dann losgezogen, die sind nicht einfach in Antiochia geblieben, die sind dann gezogen durch die ganze Welt und die haben Schläge erduldet und Hitze und Feindschaft und alles, die wollten den Menschen Jesus bringen. Das ist eine Missionsreise. Und dann schaue ich mein Leben an und ich bin halt hier. Ich bin nicht unterwegs, ich leide keine Schläge, ich leide nicht auf dem Weg. Ich erlebe diese Dinge so wie Paulus nicht. Und dann kann es ganz schnell gehen. Bei mir ist es dann so, dass ich denke, weiß nicht, mache ich das denn alles richtig? Oder wie ist das denn? Und deswegen, wenn wir heute über die erste Missionsreise reden, vor allem jetzt die ersten paar Verse, will ich, dass wir nicht ein schlechtes Gewissen einfach bekommen. Also das ist, wir jetzt einfach nur denken, oh nein, wir Schlechten sitzen hier rum und machen nichts. Ich will, dass wir etwas anderes sehen, dass unsere Augen eher aufgemacht werden für das, was bedeutet es denn? Was ist denn Mission? Was ist es denn eigentlich, was Paulus dort gemacht hat? Was bedeutet das denn? Welches Werk hat Gott für Paulus vorbereitet, das, was er da gemacht hat? Und welches Werk hat Gott für dich und für mich vorbereitet? Weil es geht ja nicht darum, dass wir alle sowas machen wie Paulus, sondern wir sollen ja das Werk tun, das Gott für uns vorbereitet hat. Und wenn wir das tun, dann können wir mit einem ruhigen Gewissen, dann können wir voller Freude dieses Werk tun. Wir müssen nicht alle gleich sein und alle das Gleiche tun. Aber ich möchte, dass wir uns so ein bisschen auf das fokussieren, was Paulus hier antreibt. Paulus treibt hier an, dass er sagt, ich muss wissen, wie es den Geschwistern geht. Wir sehen später, als er dann durch die Gemeinden zieht, da stärkt er die Geschwister im Glauben. Das ist sein Anliegen. Er sagt, ich möchte mit diesem Mann, der umgekehrt ist, ich möchte nochmal mit ihm reden und ich möchte seinen Glauben festigen, damit er noch fester steht, noch heller leuchtet, damit er seine Familie noch besser vorsteht, damit er ein Zeugnis ist in seiner Arbeit, den ehemaligen Dieb, damit er jetzt arbeitet und für die anderen da ist und freigebig gibt, damit sein Leben wirklich verändert wird. Ich möchte, dass Menschen sich verändern, dass Licht scheint, da wo früher Dunkelheit war. Wisst ihr, wenn wir Christen sind, dann glauben wir an einen Heiland, der uns Menschen aus unserer geistlichen Not rettet. Und sind wir mal ganz ehrlich, sehen wir es nicht um uns herum, dass Menschen Licht brauchen, dass Menschen einen Heiland brauchen? Wir haben mit Erika letztens über jemanden geredet, den wir kennen, über ein kleines Mädchen. Und das tut einem so leid, wenn man hört, wie sie aufwächst, wie sie nichts weiß von Gott und wie sie so ein schweres Leben hat. Und sie ist noch so ein kleines Mädchen. Und mir ist so bewusst geworden, die Menschen um uns herum, die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die brauchen Licht. Die brauchen einen Heiland. Die brauchen jemand, der sie rettet. Und das ist nicht nur dieses kleine Mädchen. Jeder von uns kennt solche Menschen. Und wisst ihr, das ist das, was Paulus hier macht. Er kennt solche Menschen. Er sagt, wir haben die doch kennengelernt auf der Reise. Die brauchen uns. Die brauchen Licht, die brauchen Hilfe. Und wir haben diese Hilfe. Die Menschen leben in der Finsternis. Und wisst ihr, im Titusbrief steht, wie die Menschen leben. Wie wir Menschen ohne Gott leben. Im Titusbrief steht, die Menschen sind Sklaven aller möglichen Leidenschaften und Begierden. Kennen wir solche Menschen, die Sklaven sind von ihren Leidenschaften und von ihren Begierden? Im Titusbrief steht, ihr Leben ist von Bosheit und Neid erfüllt. Kennen wir sowas? Und da steht, sie sind verhasst und sie hassen sich gegenseitig. Kennen wir sowas nicht? So beschreibt Gott, so sieht Gott uns Menschen ohne ihn. Wir leben in der Finsternis und wir kennen solche Menschen, die in der Finsternis leben. Gott, unser Retter, zeigt seine Güte und seine Menschenliebe, indem er zu solchen Menschen in ihre Finsternis kommt und in ihre Not und indem er ihnen ein Licht bringt, indem er sie ihnen neues Leben gibt, indem er sie aus der Finsternis rettet. Und das Schöne ist, Christus macht uns, dich und mich und Paulus und Barnabas zu seinen Mitarbeitern. Wenn du ein Christ bist, bist du angestellt. Du hast einen Beruf bekommen, einen Job von Gott. Und dieser Job, in gewisser Weise ist der für uns alle gleich. Wir sind angestellt für Christus, um sein Licht und seine Herrlichkeit in diese Dunkelheit leuchten zu lassen. Wenn wir sehen, wie ein Mensch in der Dunkelheit steckt, von seinem Zorn, von seiner Verlorenheit, von seiner Sucht, von seinen Begierden, wenn er von Leid verschlungen wird, dann hat Christus uns zu Mitarbeitern des Lichts berufen. Du und ich, wir haben eine Antwort auf die Finsternis. Du und ich, wenn uns diese Finsternis begegnet, dann müssen wir nicht einfach so traurig daneben stehen und sagen, oh ja, schade, die tun mir so leid, aber ich kann ihnen nicht helfen. Nein, dann dürfen wir wissen, wir haben was. Wir können helfen. Wir können was tun. Wir dürfen vom Licht des Heilands erzählen. Und wenn wir davon erzählen, dann kommt der Heiland selbst in das Leben der Menschen. Meine Lieben, dafür gehen wir zur Gemeinde. Dafür kommen wir hierher, zum Beispiel in die Bibelstunde. Wir kommen hier nicht her, weil es so spannend ist. Also ich hoffe, dass wir das einigermaßen interessant machen können, aber wir kommen nicht hierher, weil es spannend ist. Wenn ihr kommt, weil es spannend ist, dann die Filme und so, die Hollywood dreht, die sind viel spannender. Also das, für Spannung muss man woanders hingehen. Wir kommen hierher, weil wir Mitarbeiter sind, weil wir ausgerüstet werden, weil wir kennen Menschen, die in der Finsternis leben und wir wollen wissen, was kann ich ihnen sagen, was kann ich ihnen geben, damit die ins Licht kommen, damit es ihnen gut geht, damit sie Leben bekommen. Wir kennen solche Menschen. Wir kommen hierher, damit wir zugerüstet werden. Wir lernen selber im Licht zu leben und wir lernen im Jesu Auftrag Licht zu sein. Wisst ihr, warum wir in der Gebetsstunde bleiben? Nicht, weil hier alle so toll sind und so spannend und was weiß ich was. Oder ich hoffe, dass wir alle toll sind, dass wir uns alle lieb haben und dass es deswegen schön ist. Aber wir kommen hierher, weil unser Gebet mächtig ist. Und vor allem, wenn wir als Christen uns zusammentun, dann ist unser Gebet noch viel mächtiger. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil Jesus das sagt. Jesus sagt, wenn ihr zusammenkommt in meinem Namen und ihr bittet, ihr kommt überein, in meinem Namen etwas zu bitten, dann werde ich es tun. Und wenn wir in der Gebetsstunde uns zusammenstellen und wenn wir für Menschen beten, dann wird Gott wirken. Dafür kommen wir hierher, damit sich was ändert. Es gibt kein edleres Werk, als Licht in die Dunkelheit zu bringen. Ich habe vorhin gesagt, das mit den Krankenschwestern, dass das ein Beruf ist, der von den Menschen ganz besonders wertgeschätzt ist, weil er so edel ist, weil das was Besonderes ist, wenn man Menschen helfen kann. Genau diesen Job haben wir alle, jeder von uns. Wir haben diesen Job. Und wir wollen zugerüstet werden dafür. Aber wir wollen nicht einfach nur zugerüstet werden, sondern ich möchte, dass wir eins verstehen, wir haben eine Vollmacht für diesen Job. Paulus und Barnabas sehen dieses Werk und Paulus weiß, ich habe eine Vollmacht von Gott bekommen und ich kann diesen Menschen etwas bringen. Ich habe etwas zu geben. Das ist schon erstaunlich. Gott könnte das alles selber viel besser machen. Der bräuchte keinen Paulus. Er könnte ja selber viel besser predigen. Er würde vom Himmel einfach eine Stimme und er würde die perfekten Sachen sagen und alles. Das könnte Gott selber viel besser. Aber Gott, irgendwie liebt Gott uns so sehr, dass er uns gebrauchen möchte, dass er uns zu seinen Werkzeugen macht, dass er durch unsere Worte Menschen rettet. Er hat es so erwählt, dass es so ist. Er hat gesagt, ich kann es selber besser, aber ich schicke Paulus und ich gebe ihm Vollmacht und er redet und die Menschen werden ins Licht kommen. Paulus und Barnabas müssen nicht hilflos zuschauen und sagen, oh, die armen Menschen, naja, ich kann ihnen nicht helfen. So wie ich damals im Krankenhaus mit meiner Tochter, ich habe keine Möglichkeiten. Also ich bin da gestanden im Krankenhaus und ich konnte nichts tun. Ich habe kein Schmerzmittel, was ich ihr geben kann. Ich habe kein Röntgengerät, mit dem ich röntgen kann und gucken kann, was los ist. Ich habe nicht die Erfahrung, ich weiß nicht, wie man diese OP macht. Ich weiß auch nicht, was die beste OP ist. Was muss man aufschneiden, was muss man nicht, was muss man lassen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig hilflos gewesen. Aber die Krankenschwestern und die Ärzte, die haben Vollmacht. Sie haben das nötige Wissen und die nötige Erfahrung. Sie haben das Werkzeug dafür. Und wisst ihr, das Interessante ist, wir Christen, du und ich, wir haben die Vollmacht von Gott. Wir haben das nötige Wissen und Verständnis durch seinen Heiligen Geist. Als wir gläubig wurden, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und da Und seit diesem Tag haben wir die Vollmacht, Licht zu sein und Licht zu bringen, Jesus seine Stellvertreter hier auf der Erde zu sein. Wir müssen nicht hilflos daneben stehen, wenn Menschen leiden und wenn Menschen in der Dunkelheit sind. Wir haben etwas zu geben. Und das ist als erstes, und ich habe es vorhin schon gesagt, als erstes ist es unser Gebet. Unser ernstes Gebet bewegt die Hand des allmächtigen Gottes. So hat es ein Prediger mal ausgedrückt. Unser Gebet bewegt die allmächtige Hand. Weil Gott es so versprochen hat. Gott hat gesagt, wenn ihr mich bittet, werde ich wirken. Wenn du Menschen kennst, die Hilfe brauchen, die im Dunkeln leben, dann musst du nicht einfach hilflos und mitleidig daneben stehen. Du kannst direkt und sofort helfen. Du musst einfach in dein Zimmerchen gehen und deine Hände falten und du kannst direkt in echt tatsächlich helfen. Wenn du ein Christ bist, dann hat dein Gebet Gewicht bei Gott. Deine Kinder, deine Familie, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, all die Menschen, denen du begegnest, auch die Menschen, die du gar nicht kennst und die dir einfach in der Straße, im Zug irgendwo begegnen und die dir auffallen, du hast etwas ihnen zu geben. Du siehst sie und du kannst einfach kurz für sie beten und damit gibst du etwas. Warum sage ich das? Weil Gott es uns so verheißen hat. Weil er gesagt hat, wenn ihr bittet in meinem Namen, dann wird es euch gegeben. Ich werde wirken. Aber auch unsere Worte, wisst ihr, nicht weil wir so klug wären, nicht weil jeder von uns immer weiß, was man sagen muss. Manchmal wissen wir nicht, was wir sagen sollen, aber unsere Worte, wir brauchen nicht auf alles eine Antwort. Wir brauchen nicht für jeden Menschen eine Lösung. Aber wenn wir die Botschaft von Jesus weiter sagen, dann begegnet Jesus selber diesen Menschen. Durch unsere Worte tritt Jesus in ihr Leben. Und er kann ihnen helfen. Wir sind die, die die Menschen in Jesus seine Gegenwart bringen können, einfach dadurch, dass wir ihnen von Jesus erzählen. Und ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen verstanden. Schaut mal, bei Paulus war es so, die Menschen, die er auf dem Herzen hatte, das waren die Menschen damals in Kleinasien, also in der heutigen Türkei im Osten. Das waren die Menschen, die haben ihm gedrückt. Und er hat gesagt, ich muss die sehen, ich habe ihnen was zu geben, ich muss sie stärken. Dich drücken vielleicht nicht die Menschen im Osten der Türkei, aber es gibt Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. Und da können wir etwas tun. Unser Gebet und unsere Worte, die wirken. Das ist das, was Gott uns zu tun gibt. Das ist nicht eine Aufgabe, die wir tun müssen, sondern das ist eine Aufgabe, die wir tun können. Wir sind fähig dazu. So wie ein Arzt, wenn er sieht, dass irgendwo jemand liegt und der hat eine Verletzung und er kommt vorbei, dann ist es ja nicht so, dass er denkt, oh nein, ich habe gar keine Lust, sondern er denkt, ich weiß, was zu tun ist. Und dann macht er das. Ich kann dem helfen. Und dann macht er das. Und so sind wir. Wir gehen durch diese Welt und wir sehen die Menschen und wir sagen, ich weiß, was zu tun ist. Ich muss nur beten. Und ich kann ihm helfen. Ich muss ihm nur sagen von Jesus, der den Sünder lieb hat. Ich muss ihm nur sagen von Jesus, bei dem man Frieden finden kann, wenn man ruhelos ist. So, jetzt haben wir das alles so schön aufgebaut. So ein edles Werk, was Paulus und Barnabas hier tun können. So was richtig Besonderes. Sie sind ganz besondere Menschen, oder? Und dann passiert aber Folgendes. Und zwar dieses edle Werk hat einen ganz schlechten Start. Wir gehen, das überspringen wir kurz. Dieses edle Werk hat einen ganz schlechten Start. Wenn wir die Verse 7, ab dem Vers 37 lesen, Barnabas wollte auch Johannes Markus wieder mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, den mitzunehmen, der sie in Pamphylien im Stich gelassen und die Zusammenarbeit abgebrochen hatte. Und es kam nun zu so einer heftigen Auseinandersetzung, dass beide sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und segelte nach Zypern. Paulus dagegen wählte sich Silas zum Begleiter. Interessant, oder? Es gibt so einen heftigen Streit zwischen diesen beiden Missionaren. Der Streit, also der wird so schlimm, dass die beiden nicht mehr zusammen unterwegs sein können. Die müssen sich trennen. Die können das nicht mehr zusammen. Keiner will von seinem abrücken und die streiten sich. Und hier steht ja ganz bewusst auch dran, es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Also es war nicht eine kleine Diskussion, sondern es war ein wirklich schlechter, hässlicher Streit. Der Anlass war eigentlich eine Kleinigkeit. Wir lesen das hier, Barnabas wollte Johannes Markus wieder mitnehmen. Johannes Markus ist ein junger Mann, er war wahrscheinlich der Cousin von Barnabas, aber das ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang nicht wichtig. Lukas erwähnt es hier auch gar nicht. Johannes Markus übrigens der das Markus-Evangelium dann später geschrieben hat. Also das ist dieser Johannes Markus. Also eigentlich schon ein ganz besonderer junger Mann, oder? Also wenn jemand ein Evangelium schreiben darf, dann ist er eigentlich besonders. So, und dieser Johannes Markus, der sollte jetzt mitkommen auf diese Missionsreise. Aber es gibt ein Problem, und zwar auf der ersten Missionsreise, also so 4 Jahre vorher, irgendwie 4, 5 Jahre vorher, war Johannes Markus auch als Mitarbeiter dabei, als junger Mann. Und er hat, jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 13, ganz kurz, er verlässt das Team. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 13 ist es auch gar nicht genauer beschrieben, also es ist einfach nur so, er geht halt. Und hier lernen wir, dass er nicht einfach nur gegangen ist, sondern der hat die eigentlich im Stich gelassen. Wenn man das so ganz unbarmherzig ausdrücken will, offenbar war der junge Johannes Markus ein sehr unzuverlässiger Typ, der bei so einer wichtigen Aufgabe mittendrin, gerade da, wo es heiß wird, da schmeißt er einfach hin und geht. Hat seine Kollegen im Stich gelassen und dieses Werk auch im Stich gelassen. Und jetzt will Barnabas ihn wieder mitnehmen. Auf welcher Seite würdest du stehen? Würdest du dich bei Barnabas hinstellen oder bei Paulus? Wer hat denn recht? Ich würde jetzt einfach mal kurz die beiden Seiten kurz beschreiben. Also Paulus, seine Seite ist folgende. Ich habe sogar einige Ausleger gelesen zu dem Thema und manche von denen sagen, man hätte auf Paulus hören sollen. Paulus ist nämlich ein Apostel und deswegen hätte man auf ihn hören sollen. Ich weiß es nicht. Also Lukas sagt es uns nicht. Ich meine, der Streit ist schon so lange her und deswegen will ich nicht mitstreiten jetzt. Also das können wir uns jetzt wahrscheinlich sparen, diesen Streit auch noch zu kämpfen. Aber einfach, damit wir das mal verstehen. Paulus sagt, diese Reise wird hart, das wird gefährlich. Wir erinnern uns auf der ersten Missionsreise, als Paulus genau dort war, da hat man ihn gesteinigt und dann mehr tot als lebendig vor die Stadt rausgeschleift. Und da haben sie gedacht, der wäre jetzt tot und haben ihn dann dort liegen lassen, wo man halt so Müll und Kadaver liegen lässt. Da hat man Paulus dann liegen lassen, als Leiche, also als Toten. Dann sind die Leute weggegangen und dann kamen die aus der Gemeinde und Paulus war dann doch am Leben. Also das ist eine sehr gefährliche Reise. Das ist keine Reise für unzuverlässige Jungs, für Jungs, die noch nicht wissen, ob sie dienen wollen oder nicht dienen wollen oder ob sie noch im Sandkasten spielen wollen. Wieso soll man jemanden mitnehmen als Mitarbeiter, auf den man sich verlassen muss, der nutzlos ist? Es ist ja so, wenn ich eine Stütze habe, die nicht hält, dann ist es eine nutzlose Stütze. Dann brauche ich sie nicht mitnehmen. Sie wird mir ja eher schaden als nützen. Im Alten Testament gibt es so ein Bild, was Gott gebraucht. Er spricht das Volk Israel an und er sagt, ihr verlasst euch auf Ägypten. Ägypten wird euch eine unzuverlässige Stütze sein. Ihr werdet euch auf sie stützen und sie werden brechen und die Splitter werden euch in den Körper fahren und euch verletzen. So sieht eine unzuverlässige Stütze aus. Und Paulus sagt, hey, wenn wir den Johannes Markus mitnehmen, der ist eine unzuverlässige Stütze. Wer weiß, was für einen Schaden der anrichten kann an diesem großen Werk, das wir tun. Der Junge soll erstmal zu Hause bleiben, der soll in der Gemeinde dienen lernen, bevor man ihn zu so einer großen Aufgabe mitnimmt. So eine herrliche Aufgabe darf nicht gefährdet werden durch unzuverlässige Mitarbeiter. Und ganz ehrlich, wir würden das ja auch nicht so machen. Wenn wir einen sehr unzuverlässigen Mitarbeiter haben, der bewiesen hat, dass man sich nicht auf ihn verlassen kann, dann würden wir ihn nicht in eine vertrauensvolle Aufgabe übergeben, sondern der müsste sich erstmal beweisen. Also er müsste erstmal die kleinen Aufgaben machen und dann könnten wir die großen Aufgaben machen. Und vielleicht auch noch zu Paulus seiner Verteidigung, er will den ja nicht aus der Gemeinde werfen. Also der sagt ja nicht, der darf nicht in der Gemeinde sein oder so, sondern er sagt, hey, diese Aufgabe, die ist noch zu groß für diesen kleinen Jungen. Also das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite steht Barnabas. Und ich finde Barnabas faszinierend als Mensch. Barnabas, das ist ja eigentlich nur sein Spitzname. Barnabas bedeutet Sohn des Trostes. Das war ein Spitzname, den ihm die Apostel gegeben haben. Also der Apostel Petrus, der Apostel Johannes und so, die alle, also diese Apostel, die haben gesagt, der Barnabas, also der heißt eigentlich Josef oder Josef, und die haben gesagt, nee, Josef, das ist ein schlechter Name für dich. Du musst Sohn des Trostes heißen, weil du so ein großer Trost bist für Menschen. Menschen, die Hilfe brauchen, die finden bei dir Hilfe. Du bist ein Segen und eine Bereicherung für jeden, der mit dir zu tun hat. Du bist ein Sohn des Trostes, dieser Spitzname, der zeigt, Barnabas hatte ein Herz für Menschen. Und genauso lernen wir auch Barnabas kennen. Später, als der Mörder Saulus sich bekehrt, kommt der Mörder Saulus nach Jerusalem und alle haben Angst vor ihm. Also verständlich. Alle fürchten sich und sie gehen ihm aus dem Weg. Und keiner will so richtig mit ihm was zu tun haben. Und der ehemalige Mörder Saulus findet keinen Anschluss in der Gemeinde. Also wenn er sich mit jemandem treffen will, dann sind die auf einmal alle weg, sozusagen. Er kann nicht dabei sein. Und dann kommt Barnabas. Und Barnabas nimmt ihn zu sich, er hört ihm zu, er glaubt ihm. Und Barnabas gibt ihm eine Chance. Barnabas bringt ihn zu den Ältesten, zu den Aposteln. Barnabas bringt ihn in die Gemeinde. Barnabas verbirgt sich für Paulus, für Saulus. So ein Mensch war Barnabas. Der hatte ein Herz für die Versager, für die Verlorenen. Und ich glaube, wir können ein bisschen mehr verstehen, was ihn dazu treibt, dass er jetzt sagt, ich will Johannes Markus wieder mitnehmen. Ich meine, er könnte zu Paulus sagen, Paulus, ich meine, ich habe damals mich um dich gekümmert. Und darüber freust du dich doch. Ich habe dir eine Chance gegeben, als keiner dir eine Chance geben wollte. Und darüber hast du dich doch gefreut. Und jetzt will ich Johannes Markus eine Chance geben, wo du ihm keine geben willst. Ich will ihm helfen. Ich will, dass er wächst, dass er stark wird. Ja, ich weiß, der hat versagt, aber wir wollen ihm eine neue Chance geben. Das ist die andere Seite. Verständlich, oder? Und wo ich egal wie lange ich überlege, ganz ehrlich, ich weiß nicht, auf welche Seite ich mich da stellen kann. Ich will mich auch gar nicht auf eine Seite stellen. Auf welcher Seite wärst du? Wisst ihr, aber ich glaube nicht, dass das hier drin steht, damit wir eine Seite wählen. Lukas schreibt auch nur sehr wenig darüber. Und Lukas schreibt so wenig, dass wir gar nicht so richtig rausfinden können, wer recht hat und wer nicht recht hat, meine ich. Ich glaube, dass Lukas uns das aus anderen Gründen schreibt, oder Gott schreibt uns das aus einem anderen Grund. Und zwar, ich bin froh, dass Lukas und dass Gott so offen und so ehrlich von diesen Ereignissen berichtet. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, oft haben wir so den Eindruck, wir schauen auf unsere Gemeinde und wir sehen so, was in unserer Gemeinde falsch läuft und wir denken, ja gut, wir sind halt echt schlecht. Wenn wir damals gelebt hätten, in Antiochia, da war Paulus einer der Leiter. Barnabas war einer der Leiter, der Sohn des Trostes. Das war eine gute Gemeinde damals. In Jerusalem die Gemeinde, Jakobus, der Bruder von Jesus, war der Leiter. Petrus war in dieser Gemeinde. Das war eine gute Gemeinde. Die hatten solche Probleme nicht, wie wir haben. Wir lesen, dass die genau die gleichen Probleme hatten wie wir. Oft haben wir den Eindruck, dass die großen Helden der Kirchengeschichte alle so glänzend waren und dass alles in ihrem Leben schön war und dass unser Leben mit ihrem Leben gar nicht zu vergleichen ist. Natürlich konnten die solche Missionsreisen machen. Natürlich hat Gott ihr Werk so gesegnet. Das war ja auch der große Apostel Paulus. Es war auch der große Barnabas, der Sohn des Trostes, der so ein besonderes Lob von den Aposteln bekommt. Wir sind nicht so glänzend. Wir streiten uns um Kleinigkeiten. Wir machen Dinge falsch, wir verstehen Dinge nicht richtig, aber die doch nicht. Wisst ihr, was ich so schockierend finde an diesem Ereignis? Jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eine Kleinigkeit. Oder? Es geht nur darum, wen man mitnimmt als Mitarbeiter, als Helfer. Jemand, der Sachen trägt, der vielleicht Sachen vorbereitet, der in die nächste Stadt geht und eine Herberge sucht. Also das geht ja nicht mal um etwas Besonderes. Es geht um einen, der solche Dinge übernimmt. Der muss ja nicht der große Prediger sein. Nur, es geht nur um einen Mitarbeiter. Und diese beiden großen Männer Gottes, die streiten sich so, so heftig und so hässlich, dass sie nicht mehr zusammen unterwegs sein können. Über so eine Kleinigkeit. Beide haben doch ein gutes Herz. Beide haben doch ein Herz für die Sache Gottes. Ist einer von ihnen denn falsch? Wir wollen doch dann immer, dass einer falsch ist. Wir wollen dann immer rausfinden, wer von den beiden ist jetzt falsch. Aber wer von den beiden ist denn falsch? Ist Barnabas falsch, weil er zu weich ist und zu liebevoll? Ist Paulus falsch, weil ihm das Werk Gottes so wichtig ist, dass er nur die besten Mitarbeiter mitnehmen will? Wer ist falsch? Beide lieben doch Jesus, beide wollen es gut machen und trotzdem können sie einander nicht verstehen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen und er sagt, und es war in der Gemeinde so ein Problem und ein Streit, und er sagt, ich verstehe das nicht. Ich rede mit den einen und die lieben Gott, und ich rede mit den anderen, die lieben auch Gott. Und irgendwie können die nicht zusammen. Ich verstehe das nicht. Und er sagt irgendwie, als ob, das ist doch nicht richtig, das kann doch nicht sein. Aber wir sehen, damals war es so. Das wird uns so beschrieben. Und wisst ihr, wir kennen ja auch aus der Erfahrung, dass es genau so ist. Jeder von uns weiß, dass es so ist. Wir Gemeinden, wir streiten uns um viele Dinge. Und Gemeinden spalten sich wegen viele Dinge. Und wisst ihr, was interessant dabei ist? Dass die Themen, also das eine Thema, also gibt es ein Thema, und die eine Gemeinde, die streitet sich so sehr über das Thema, dass sie sich spalten. Und die andere Gemeinde, die hat das gleiche Thema, aber die verstehen sich einfach gut. Also die reden miteinander, aber die bleiben trotzdem zusammen. Die lieben sich trotzdem. Was ist das Problem? Wir kennen doch die typischen Themen. Ich meine, allein das Thema Musik, was ja eigentlich kein besonderes Thema ist, dann geht's schon los. Redet mal mit ein paar aus den Brüdergemeinden. Darf man überhaupt irgendein Instrument haben? Oder müssen wir nur mit unseren Stimmen singen? Darf man eine E-Gitarre haben? Oder darf man ein Schlagzeug haben? Darf man auf der Gitarre nur zupfen oder darf man auch so schlagen? Darf man tanzen oder darf man nicht tanzen? Darf man die Hände heben oder muss man ganz ruhig stehen? Was Gemeinden sich über solche Themen gestritten haben und sogar bis zu einer hässlichen Spaltung. Die eine Gemeinde, die streitet sich über die Wiederkunft Jesu. Die einen sagen, Jesus kommt vor der Trübsal. Die anderen sagen, nein, der kommt in der Mitte der Trübsal. Und die anderen sagen, nein, der kommt danach. Und die anderen sagen, es gibt überhaupt gar keine Trübsal und so. Aber Jesus kommt ja trotzdem wieder. Und dann streiten die sich. Und dann kommt der eine mit seinen Argumenten. Und jeder hat seine Argumente. Und jeder ist ja felsenfest von seinen Argumenten überzeugt. Und dann irgendwann gibt es eine Gemeindestunde und eine gespaltene Gemeinde. Und die streiten sich und hassen sich gegenseitig. Und der gerechte Zorn nimmt dann überhand. Weil die nehmen ja die Bibel nicht ernst. Und die nehmen das nicht ernst. Und die glauben das nicht. Und dann gibt es so einen Kampf und so einen Streit. Und dann können sie nicht mehr zusammen Gottesdienst feiern und gehen getrennte Wege. Man streitet ja für eine gerechte Sache. Man führt ja den Krieg zum Wohl der Gemeinde, gell? Wir müssen die Gemeinde retten vor den Falschen, bis die Gemeinde sich trennt. Und wisst ihr, das Interessante ist, eine andere Gemeinde, die kennen ja auch dieses Thema. Und da gibt es auch verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Aber die streiten sich nicht. Die diskutieren vielleicht. Vielleicht diskutieren sie sogar sehr emotional und die kämpfen miteinander, also im positiven Sinne ringen sie um das und die können sich vielleicht auch nicht einig werden, wie man das jetzt zu verstehen hat. Aber gleichzeitig lieben sie sich als Geschwister und sie reichen sich die Hand und sie feiern zusammen Gottesdienst, obwohl sie die Dinge verschieden verstehen. Was ich damit sagen will ist, schaut mal, ein Thema, das die eine Gemeinde spaltet, und die andere Gemeinde nicht spaltet. Das bedeutet also, das Thema muss nicht immer die Gemeinde spalten. Es hängt nicht vom Thema ab, ob die Gemeinde gespalten wird. Es hängt von was anderem ab. Von was hängt es denn ab, wenn es nicht das Thema ist? Woran hängt der Streit? Woran hängt der Streit bei Barnabas und Paulus? Ist es wirklich der Mitarbeiter, um den es hier geht? Wisst ihr, was die Bibel uns sagt? Und ich bin so beeindruckt von der Bibel und vor allem von dieser Stelle, die ich jetzt vorlesen werde, wie klar Gott hier spricht. Und wenn wir das ernst nehmen, dann sagt er uns hier etwas ganz Wichtiges. Im Jakobusbrief Kapitel 4 schreibt Jakobus an die Gemeinden. Und die Gemeinden hatten damals genau dieselben Themen wie wir heute. Und nehmen wir das mal wirklich ernst, was Jakobus da schreibt. Er sagt, woher kommen denn die Kriege und die Streitereien unter euch? Und was würden wir sagen? Die kommen deswegen, weil die verstehen was anders als ich. Die kommen deswegen, weil die sagen, Jesus kommt nach der Trübsalzeit und jeder weiß ja, dass Jesus vor der Trübsalzeit kommt. Deswegen kommt der Streit. Der Streit in der Gemeinde kommt, weil die singen mit Musikinstrumenten und jeder weiß, man darf nicht mit Musikinstrumenten singen, man darf nur ohne Musikinstrumente singen. Und dann streiten die Leute sich und sagen, wir streiten uns deswegen. Jakobus sagt, wisst ihr, wenn ihr Krieg führt gegeneinander, sind es nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und ihr bekommt nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und ihr habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Jakobus schreibt nicht an gottlose Menschen, er schreibt an Gemeinden. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir das wirklich ernst nehmen, meine lieben Geschwister, täuschen wir uns nicht, wer voller Zorn und voller Wut ist, wer verbittert ist und wer auf andere Christen herabschaut, sich für was Besseres hält, der kämpft nicht für Christus, der kämpft für seine eigenen Begierden. Was bedeutet das jetzt für Paulus und für Barnabas? Warum haben die sich gestritten? Wenn wir das ernst nehmen, was hier steht, dann müssen wir sagen, es müssen ihre eigenen Begierden sein, weil wisst ihr, für Jesus, also wer für Jesus kämpft, der macht die anderen nicht fertig. Das ist doch nicht Jesus sein Wesen. Wer für Jesus kämpft, der trampelt nicht auf anderen rum. Wer für Jesus kämpft, der bringt Licht und nicht Finsternis. Und ich habe mir am Anfang schwer getan, aber ich glaube, das ist so. Wisst ihr, warum Paulus und Barnabas sich gestritten haben? Warum sie sich so gestritten haben, dass sie nicht mehr miteinander konnten? Weil sie Menschen waren wie du und ich und weil sie Begierden hatten, die in ihren eigenen Gliedern gestritten haben. Und weil keiner von seinem runter wollte. Und weil keiner nachgeben wollte. Und wir können jetzt darüber diskutieren, ob Barnabas hätte nachgeben sollen oder Paulus oder wer auch immer. Und wir können die gleiche Diskussion führen wie die damals, aber das bringt uns nichts. Der Streit, den die geführt haben, wenn wir die Bibel ernst nehmen, kommt er daher. Das kann doch nicht sein, dass der liebevolle Sohn des Trostes, Barnabas, dass er so tief sinken kann. Dass der große Apostel Paulus so tief sinken kann, oder? Das kann doch nicht sein. Und doch ist es so. Die beiden können sich über eine Kleinigkeit entzweien und leider auch wir. Was bedeutet das? Wir haben vorhin gesagt, es gibt ein edles Werk in dieser Welt zu tun. Es gibt Dunkelheit und wir haben das Licht. Wir haben eine besondere Vollmacht. Sind wir ungeeignet dafür? Ist damit die edle Aufgabe verloren? Ist jetzt hoffnungslos? Weil wie wollen wir Licht bringen, wenn wir selber doch so voller Dunkelheit sind? Wie wollen wir Frieden bringen, da wo Streit ist, wenn wir selber streiten? Und dann geht es weiter und wir werden das dann auch später auf der Missionsreise sehen. Gott segnet diese Missionsreise und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Trost. Menschen wie du und ich, mit all dem, was uns umtreibt, mit all unseren dunklen Flecken, Gott will uns gebrauchen. Und Gott gibt uns eine Vollmacht, die wir nicht verdient haben, über die wir nur staunen können. Wir, die wir unsere Kinder zu Hause anschreien und ungeduldig sind, wir können Menschen Licht bringen. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir Licht haben, sondern weil Jesus entschieden hat, durch uns sündige Menschen zu wirken, in uns zu leben und durch uns zu wirken. Anstatt von einem Missionsteam gibt es jetzt zwei. Barnabas nahm Markus mit sich und segelt nach Zypern. Paulus dagegen wählte sich den Silas zum Begleiter. Und nachdem er von den Geschwistern der Gnade Gottes anbefohlen war, reiste er ab. Und er zog durch Syrien und Zilizien und er stärkte die Gemeinden im Glauben. Dieses herrliche Werk, das Jesus tut, das zerbricht nicht daran, dass wir fehlerhaft sind. Das herrliche Werk, das Gott tut, das geht nicht daran kaputt, dass wir so unfähig sind. Es gibt diesen einen Spruch, ich glaube, ihr habt ihn auch schon mal gehört. Gott kann auf krummen Zeilen gerade schreiben. Und Gott kann mit unserem krummen Leben große, schöne Dinge tun. Und das ist, was ich gerne hier als Abschluss für euch möchte, dass ihr das seht, dass ihr diese zwei Dinge seht. Es gibt ein herrliches Werk auf dieser Erde zu tun. Und wir sind Mitarbeiter in diesem Werk. Und das nächste ist, du und ich, mit all unseren Fehlern, mit all unseren Schwächen, wir sind bevollmächtigt, dieses Werk zu tun. Wenn du dich zu schlecht fühlst, dann geh zu Jesus und sag ihm das. Und dann bete und Gott wird Menschen helfen, weil du betest. Egal, auch wenn du nicht immer alles richtig machst, rede mit den Menschen, sag ihnen von Jesus. Und Jesus wird ihnen begegnen und sie werden zu ewigem Leben finden, weil du zu ihnen geredet hast. Gott wird dich gebrauchen und deine Worte. Das ist das Schöne, was wir haben. Ein herrliches Werk, wo wir Mitarbeiter sind und wir haben eine Vollmacht. Amen. Ich würde euch bitten, dass ihr aufsteht. Dann werde ich noch beten und danach nehmen wir uns noch Zeit, alle zusammen zu beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du wirksam bist. Herr Jesus, dass es dein Werk ist und es ist ein herrliches Werk. Und wir dürfen daran teilhaben. Herr Jesus, du siehst und du kennst uns selber. Es gibt so viele Menschen in unserem Leben, die Hilfe brauchen. Und manchmal stehen wir davor und wir wissen nicht, was wir tun können und wir wissen auch nicht, was wir sagen sollen. Und irgendwie sind wir hoffnungslos. Ich bitte dich, dass du uns Mut machst. Du lebst in uns und du hast entschieden, dass du durch uns zu den Menschen kommen willst. Und dass dort, wo wir hingehen, dahin gehst du auch. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, für die Menschen, die mir in meinem Leben begegnen. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, ein Licht zu sein, obwohl ich so oft nicht ein Licht bin. Dass du durch mich leuchtest und dass du Menschen durch mich veränderst. Dass du durch unsere Gemeinde, durch uns alle hier, dass du in dieser Welt wirksam bist. Bitte segne du uns, Herr. Danke, dass du es tust. Danke, dass du wirksam bist. Danke, dass du nicht auf unsere Fehler achtest, sondern dass du sie uns abnimmst, dass du all unsere Sünde wegnimmst und sie selber trägst, damit wir frei und fröhlich dir dienen können. Ich bitte dich, dass du uns segnest. Schenk uns Mut und Freude in deinem Dienst. Schenk uns vor allem die Freude zu sehen, wie du wirkst. Amen.